Man kann lügen, man kann beleidigen, man kann spalten, man kann polarisieren, man kann letztlich diesen anderen oder diese andere vernichten im Gespräch. Dass Menschen diese rechten Parteien wählen, liegt unter anderem daran, dass sie eben auch sehr eingängige und nachvollziehbare Erklärungen geben für bestimmte Phänomene. Also man sollte sich nicht darum herumschummeln, dass die Politik in den letzten Jahren oder eigentlich seit der Finanzkrise 2008 sehr viel Vertrauen verloren hat.
Der Sozialkompass, ein Podcast der Katholischen Sozialakademie Österreichs über gesellschaftliche Herausforderungen und Lösungswege.
Fleißiger belohnen statt Asylmillionen. Sicherheit und Ordnung jetzt. Unsere Stadt, unsere Regeln. Wer Ende April, kurz vor der Wienwahl, durch Wien ging oder radelte, dem fielen unzählige Plakate wahlwerbender Parteien ins Auge. Kurze, einfache Botschaften, zackig verpackt, vielleicht gar in wackligen Reimen. Das ist jedenfalls seit langem das Rezept rechtspopulistischer Parteien. Schon 2006 plakatierte die FPÖ Daham statt Islam. Zuletzt griff sie auch immer wieder auf christliche Sprachcodes zurück, etwa 2009 mit Abendland in Christenhand oder im letzten Jahr Euer Wille geschehe. Ist damit aber schon alles gesagt, was die Sprachkompetenz und Gestalt des Rechtspopulismus angeht? Welche Sprachspiele spielen sie und warum verfangen sie so gut? Diesen Fragen wollen wir heute bei Der Sozialkompass, dem Podcast der Katholischen Sozialakademie Österreichs, nachgehen. Mein Name ist Henning Kling und ich versuche auch heute wieder, mich und Sie an der Seite von KSÖ-Direktor Markus Schlagnitweit durch das Sprachereignis dieser Folge zu navigieren. Markus, wer ist dazu heute unser Gast?
Ja, hallo. Unser Gast ist heute die Linguistin und Sprachsoziologin Ruth Wodak. Grüß Gott, Frau Wodak, schön, dass Sie bei uns sind.
Danke für die Einladung.
Ruth Wodak ist emeritierte Professorin für angewandte Linguistik der Universität Wien und emeritierte Distinguished Professor of Discourse Studies der Lancaster University. Sie gilt als eine, kann man wohl sagen, Pionierin der kritischen Diskursanalyse. Für ihre Arbeiten wurde sie vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Frauen-Lebenswerk-Preis, mit dem Bruno-Kreisky-Preis und dem großen silbernen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. Zu unserer Thematik, der Sprache des Rechtspopulismus, hat Ruth Wodak ein Buch auch publiziert, Die Politik der Angst, die schamlose Normalisierung von Weitrechtsdiskursen. Frau Wodak, in der Anmoderation von Henning Klingen wurde bereits angedeutet, dass die Sprachspiele des Rechtspopulismus offenbar auf kurzen, einfachen Antworten basieren, Botschaften mit starken Wertungen, stark emotionalisierend und polarisierend, aber oft auch nur sublim. Wir sind in der KSÖ der Überzeugung, dass so etwas dem gesellschaftlichen Klima einfach abträglich ist. Da es die Komplexität der Welt verzerrt und ausblendet und außerdem, weil das Feindbilder bzw. Sündenböcke schafft, aber keine tauglichen Lösungen bietet. Aber auch Sie benutzen doch klar wertende Begriffe. Politik der Angst und die schamlose Normalisierung der weitrechten Diskurse. Das klingt nach einer Brandrede gegen rechts. Und meine erste Frage an Sie ist, wie bringen Sie persönlich das berufliche Ethos als Wissenschaftlerin mit Leitprinzipien wie Nüchternheit und Objektivität zusammen mit einer klaren Positionierung als politisch interessierte und aktive Bürgerin?
Danke für diese sehr interessante, aber auch nicht einfache Frage, wo ich ein bisschen ausholen muss. Also das Buch heißt Politik mit der Angst. Das ist, glaube ich, nicht so wertend, sondern ganz klar, dass es da um gewisse Beschreibungen geht, wie heutzutage Politik und politische Kommunikation funktioniert, dass sehr oft Ängste angesprochen werden, ist, glaube ich, nachvollziehbar und vielfach bestätigt, und zwar nicht nur von rechts. Wenn wir insgesamt Werbung anschauen, so merken wir, dass auch die Werbung für oder gegen die Klimakrise und für bestimmte Maßnahmen, um sozusagen den Planeten zu retten, ja durchaus auch mit Angst arbeiten. Also es ist eigentlich jeder Text immer so, dass beides angesprochen wird in unterschiedlicher Weise. Ja, das kann sehr explizit sein. Sie haben Beispiele gebracht. Das kann aber auch sehr implizit sein und subkutan. Der zweite Punkt, also wo ich denke, dass Sie mich angesprochen haben, war in Bezug auf die Schamlosigkeit. Also nach den Analysen, die ich und auch andere gemacht haben, zum Beispiel zu Donald Trumps Rhetorik, bleiben wenige Begriffe übrig, die das tatsächlich beschreiben können. Also das Durchbrechen sämtlicher Konventionen und Tabus, an die wir uns alle als Gesellschaften nicht nur in Österreich gewöhnt haben, vor allem im Gedanken an Nachkriegskonventionen und Traditionen nach 1945 und nach anderen Kriegen, ist es ziemlich klar, dass es bestimmte Regeln im Umgang miteinander in der Gesellschaft gibt. Das heißt, wir sind nicht nur höflich, aber das spielt eine gewisse Rolle, sondern wir halten uns daran, dass wir so Meinungsfreiheit haben, ohne andere zu verletzen. Also die Menschenrechte spielen eine große Rolle. Kinderrechte spielen auch verfassungsmäßig in Österreich eine Rolle. Und überhaupt die Würde zu behalten und auch Würde zu würdigen, würde ich sagen, spielt auch eine Rolle. Also diese Konfrontation jetzt mit rechtsextremen und rechtspopulistischen Politikerinnen ist insofern überraschend und auch angstmachend, weil all dies über den Haufen geworfen wird, um das mal ganz zugespitzt zu sagen. Man kann lügen, man kann beleidigen, man kann spalten, man kann polarisieren, man kann durchaus auch eristisch argumentieren. Das heißt, man will eigentlich überhaupt nicht wirklich mit jemandem anderen ins Gespräch kommen, sondern letztlich diesen anderen oder diese andere vernichten im Gespräch. All dies bemerken wir, und leider hat man sich an manches gewöhnt. Ja, also ja, ich glaube, dass alle Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen bestimmte Werte haben und Meinungen und Positionen. Ich denke, dass wir alle nicht eine weiße Wand sind. Die persönliche Entscheidung spielt immer eine Rolle, auch wenn man sich dann zurücknimmt und natürlich das Ganze nachvollziehbar sein muss. Also insofern, glaube ich, lässt sich das recht gut vereinen, wenn alles nachvollziehbar bleibt.
Was sind so die wesentlichen Befunde dieser Diskursanalyse im Hinblick auf populistische Kommunikation? Lässt sich das in wenigen Punkten zusammenfassen?
Ja, wichtig als Einstieg ist mir, dass man verstehen muss, dass es nicht nur um die Form geht. Es geht immer um den Inhalt und die Form. Das heißt, es gibt durchaus diskursive Mechanismen oder Strategien, die auch andere Politikerinnen verwenden können, aber mit anderen Inhalten. Also man muss das zusammen sehen. Wenn man die wichtigsten Inhalte einmal jetzt überlegt, so ist auf jeden Fall die Anti-Eliten-Haltung ganz wichtig, wobei die Eliten unterschiedlich sein können. Das können die Medien, die Journalisten, die Intellektuellen, aber auch Oppositionspolitiker, Ärzte in der Pandemie, die Wirtschaft. Also es kann unterschiedliche Personen betreffen. Der zweite wichtige Punkt ist Antipluralismus. Also es geht nicht nur um die da oben, sondern es geht auch darum, wer eigentlich sozusagen bei uns unter Anführungszeichen in unserem Land lebt Und da geht es dann gegen marginalisierte Gruppen oder Minderheiten.
Und das alles aus der Perspektive eines fiktiven Wir, also eines Volkes, eines vermeintlich homogenen.
Das gehört dazu, die Konstruktion dieses Wir, wobei dieses Wir eben imaginiert, dass es eine homogene Gruppe ist, manchmal unterlegt noch durchaus mit einer Blut- und Bodenideologie, das heißt, man muss schon seit Generationen hier leben und geboren sein, und auch Menschen, die österreichische Staatsbürgerschaft zum Beispiel haben, gehören nicht zu diesem Wir. Also auch da gibt es sozusagen unterschiedliche Definitionen. Die FPÖ momentan hat auch den Begriff Remigration in ihrem Programm. Das heißt, dass durchaus Menschen, die Staatsbürgerschaft haben, letztlich ausgewiesen werden sollen oder deportiert werden sollen. Also da kommt so ein nativistisches Element, so ein völkisches Element durchaus auch durch. Der dritte Punkt ist die hierarchische Struktur einer solchen Partei. Ja, also es ist eine Führerpartei und es ist hierarchisch und es ist ganz stark auf Sicherheit ausgerichtet, also Law and Order spielt eine große Rolle. Das sehen wir ja auch in den Reimen, die Sie da am Anfang vorgelesen haben. Der vierte Punkt sind also traditionelle Werte. Was sind traditionelle Werte? Das können Werte der Familie sein, also dass man also tatsächlich noch das klassische Rollenbild von Frau zu Hause, Mutter, Vater, Vater geht arbeiten, Mutter bleibt zu Hause und arbeitet natürlich auch und hat also zwei Kinder. Also dieses klassische Rollenbild wird stark umworben. Aber, und dann gibt es noch zwei Punkte, die da hineinspielen. Das eine ist eine revisionistische Interpretation der Vergangenheit. Also viele dieser Parteien versuchen, die Geschichte umzuschreiben, entweder als Opfer oder als Sieger. Das sieht man gerade bei Viktor Orban in Ungarn ganz stark. Das andere ist, was wir als Wohlfahrtschauvinismus bezeichnen. Das heißt Sozialstaat, aber nur für uns. Das heißt, obwohl es eben Gastarbeiterinnen, Migrantinnen und so weiter bei uns gibt, sollten die diese bestimmten Benefits nicht erhalten, sondern nur wir. Ja, und das Wir ist wieder diese homogene Gruppe. Also diese Inhalte variieren, aber im Großen und Ganzen diese vier Dimensionen spielen eine große Rolle und die werden jetzt verpackt. Unterschiedlich je nach Kontext. Also es kann ganz explizite Aufforderungen geben oder eben Reime oder Werbesprüche oder Slogans, dass man Fremde nicht will in unserem Land. Und ich erinnere mich auch an HC Strache und Wiener Blut tut allen gut oder so ähnlich hieß damals der Werbespruch, wobei also eben dieses Wiener Blut ja schon sehr völkisch geklungen hat und dann wurde widersprochen, dass das auf einen Walzer von Johann Strauss zurückgreift. Also es ist immer schwer und daran, das ist eben das Strategische dabei, dass also mehrere Interpretationen möglich gemacht werden und zwar ganz bewusst. Wir nennen das kalkulierte Ambivalenz, weil damit kann man sich immer zurückziehen. Ich kann mich auch erinnern, dass Haider immer über die Ostküste gesprochen hat. Man wusste sehr wohl, dass damit also New York und die New York Times und die Juden in New York und die sogenannten Lobbys gemeint waren. Aber wenn man ihn dazu befragt hat, hat er gesagt, das ist ein geografischer Begriff. Was wollen Sie? Ja? Also diese Vagheit, die ganz strategisch geschaffen wird, erlaubt es diesen Parteien eigentlich immer so am Rand einer Verurteilung zur Verhetzung sozusagen sich zu bewegen und dem auszuweichen. Ja?
Auch diese halbherzigen Selbstentschuldigungen, wenn er sagt, ja, Ich habe das nicht verletzend gemeint. Wenn es jemanden verletzt hat, dann
ja,
okay.
Der eigentlich.
Aber eigentlich.
Ja, das eigentlich war immer
der,
wichtig.
Dann ist der vielleicht ein bisschen zu empfindlich oder so. Ja.
Jetzt haben Sie einen ganzen Strauß an Argumenten aus einer Analyse sozusagen des rechtspopulistischen der Sprachspiele vorgelegt. Da kann ich jetzt kognitiv sagen, dem stimme ich zu und deswegen lehne ich diese Art zu sprechen des Rechtspopulismus ab und ziehe für mich die Konsequenz, dass ich zum Beispiel anders wähle. Jetzt, wenn wir auf die andere Seite blicken, also wir haben jetzt bisher den Sender sozusagen angeschaut und wenn wir jetzt schauen auf die Empfänger, da scheinen diese Sprachspiele ja trotzdem zu verfangen. Und ich nehme an, die Diskursanalyse würde nicht allen Empfängern unterstellen, die sind zu dumm, das zu durchschauen. Warum funktioniert das trotzdem? Also geht das nur über den Bauch sozusagen und nicht über den Kopf? Und was kann die Diskursanalyse oder was kann man aus Ihrer Sicht sozusagen dazulegen?
Ich denke, das ganz richtig, wie Sie sagen, man keinesfalls die Wähler, Wählerinnen abwerten soll. Also die moralistischen Argumente machen meines Erachtens keinen Sinn, weil sie eher die Leute dann noch mehr polarisieren oder mit Recht Menschen dann sagen, ja, belehren lassen will ich mich auch nicht. Dass Menschen diese rechten Parteien wählen, liegt unter anderem daran, dass sie eben auch sehr eingängige und nachvollziehbare Erklärungen geben für bestimmte Phänomene. Also das hat schon auch früher historisch gesehen gut gewirkt. Also irgendwer schuld daran, dass wir jetzt so große Probleme haben, wenn wir den loswerden, also ob das jetzt eine Gruppe ist oder Einzelpersonen, dann ist das Problem gelöst. Dafür gibt es natürlich keine Beweise, sondern das ist eine sehr simple Erzählung, die einem aber eine bestimmte Klarheit in der Erklärung ganz schwieriger Verhältnisse verleiht. Und wenn man sich unsere Zeit heute anschaut, mit all den Unsicherheiten, mit denen wir umgehen müssen, alle von Kriegen und Teuerung und Energieprobleme und Zölle, die auf uns jetzt herunterprasseln werden. Und es gibt ja genug, das alle Menschen ängstigt und auch legitim ängstigt. Ja, also die Klimakrise ängstigt mich zum Beispiel völlig legitim, die Kriege auch. Also insofern kann man da Menschen scheinbar Halt geben. Und Sigmund Baumann hat das ganz gut beschrieben in seinem Buch Liquid Fear, dass wenn Menschen Angst haben, brauchen sie etwas zum Anhalten. Ja, also irgendetwas, was ihnen dann Sicherheit in dieser Turbulenz verleiht. Das kann Religion sein, das kann eine politische Partei sein, das kann die Familie sein und es kann auch sein, dass man das aushält. Ja, also dass man genug Ambiguitätstoleranz hat, um das irgendwie auszuhalten. Aber die Angst vor Kontrollverlust ist riesig. Ja? Und das, denke ich, versteht die Politik zu wenig. Ja? Also dass man letztlich Alternativen anbieten muss, die durchaus auch komplex sein können, wo man durchaus auch sagt, wir haben noch nicht genau die Lösung, aber wir arbeiten daran und Menschen einlädt, da mitzumachen. Also man sollte nicht so tun, als wäre es nicht gefährlich.
Sie sprechen jetzt Politik mit der Angst, haben Sie jetzt sehr stark angesprochen. Das heißt, Ängste sind einmal da, sind ein sehr starkes, ist eine sehr starke Emotion. Und wer diese Ängste ernst nimmt, ja, und zumindest vermeintlich Halt bietet in dieser Situation, ist erfolgreich. Wenn jetzt eine Partei sagt, wir wollen hier nicht mitspielen mit dieser Form der Politik mit der Angst, ja, welche Möglichkeit da haben die? Sie haben selber gesagt, in der Politik ist dieser populistische Zug wird immer stärker, haben Sie eingangs gesagt. Man hat fast den Eindruck, als ob alle irgendwie mitfahren müssten mit diesem Zug, wahrscheinlich noch durch Social Media und so weiter auch getrieben. Aber gibt es eine andere Strategie, um trotzdem politisch erfolgreich zu sein?
Also meiner Meinung nach ja. Erstens, also man sollte sich nicht darum herumschummeln, dass die Politik in den letzten Jahren oder eigentlich seit der Finanzkrise 2008 sehr viel Vertrauen verloren hat. und dass viele Menschen auch völlig legitimerweise dieses Vertrauen verloren haben, weil sie haben erlebt, sie haben das Geld verloren, aber das Geld wurde in den Banken gegeben. Ich simplifiziere jetzt etwas, aber so haben das viele erlebt. Wir zahlen Steuer, die Reichen können sich richten. Wir werden angeklagt, andere können sich dort auch richten bei Gericht. Ja, also das ist das, womit man konfrontiert wird. Und ich meine, das ist jetzt nicht Fantasie, sondern das erleben wir ja, solche Skandale, ja, also Korruption gibt es da in den höchsten Kreisen. Das hat große Enttäuschungen gemacht. Und jetzt muss man sich überlegen, was kann man dem entgegensetzen? Also positive Narrative, aber man muss da schon auch dran arbeiten, dass die Politik wieder oder die Politikerinnen ehrlich werden. Und jetzt unter Anführungszeichen anständig, weil anständig wird ja auch von den Rechten dann verwendet als Begriff, aber man sollte den zurückgewinnen, diesen Begriff, dass sozusagen wieder ein Vertrauen da ist. Und da stellt sich dann die Frage, wie macht man das, indem man nicht nur verspricht, also niemand wird sich's mehr richten können, hat die neue Frau Justizministerin gesagt. Das muss jetzt auch gemacht werden. Das muss ja demonstriert werden. Also das geht nicht von heute auf morgen. Menschen müssen erleben, es gibt jetzt keine Skandale oder weniger Skandale. Man wird gerecht behandelt. Es ist keine Zweiklassenmedizin und. Davon muss man die Wähler, Wählerinnen überzeugen, dass sie ein bisschen Geduld haben einerseits, weil jetzt muss da einiges repariert werden, dass man durchaus Fehler eingesteht, was gar nicht einfach ist in der Politik, weil das ist immer ja, aber oder hab ohnehin alles gemacht oder also das Blame Game, dem sollte man ausweichen. Und der dritte Punkt wäre, dass man tatsächlich Öffentlichkeiten schafft, wo man in Dialog kommt. Also ich bin eine ganz starke Befürworterin des Dialogs und zwar insofern, als man eben nicht moralisiert, sondern einfach diskutiert. Also eine Rückkehr zu Austausch. Ja, das kann ja auch mit Konflikten verbunden sein. Konflikt ist ja nichts Böses per se, sondern dass man versucht, mit anderen Meinungen sinnvoll wieder umzugehen. Dafür braucht es aber auch ein Programm, das Hoffnung verleiht. Ja, also das heißt, man muss dieser negativen Dystopie, die einem da ständig vorgeworfen wird, etwas Positives entgegensetzen. Aber jetzt nicht irgendwie Versprechen, die nie eingelöst werden können oder wo Jahrzehnte dauern könnten, sondern kleine Schritte. Und das in einer glaubwürdigen Art und Weise. Also alternative Programme, eine neue Erzählung, auch mit einer positiven Metaphorik, durchaus zusammenhängend, ehrlich und in einem Gespräch, also in neuen Öffentlichkeiten, ich nenne das immer Grätzelpolitik. Von dem ausgehend, was ich selber, ich wohne in Favoriten, was ich selber dort erlebe. Ich erlebe dort große Bemühungen von verschiedenen Parteien und Menschen, mit anderen ins Gespräch zu kommen, ob das gemeinsames Kochen ist, Deutschkurse für Mütter mit Babys, alles Mögliche wird da angeboten, Kulturevents, mit dem Ziel, dass man dort, wo man wohnt, in der unmittelbaren Nachbarschaft, miteinander ins Gespräch kommt und dann auch noch Politikerinnen dazu einlädt. Und zwar in einer Art und Weise, dass die nicht alle Fragen vorher kriegen und dann also vorbereitet irgendwie dort, sondern dass da Menschen einfach fragen, die müssen antworten. Das gibt es in England, das habe ich dort viel erlebt, dass die MPs müssen in ihren Wahlkreisen, das müssen die aushalten. Bürgerdialoge mit Parteienmitgliedern, mit Politikerinnen, aber nicht jetzt wieder mit Fernsehen und ich weiß nicht was, sondern in kleineren Räumlichkeiten und Öffentlichkeiten, wo man tatsächlich die Möglichkeit hat, dann auch ins Gespräch zu kommen.
Wenn ich das recht verstehe, die Gegenstrategie gegen eine Politik mit der Angst wäre eine Politik,
der Hoffnung.
Der Hoffnung und der Vertrauensbildung, allerdings immer begründeter Hoffnung. Also nicht einfach sozusagen eines erwollten Kuckucksheims, das da vorgetäuscht wird, sondern begründete Hoffnung. Ja. Also das alles
genau.
auf dem Boden der Realität die Leute abholend. Ja.
Also nicht Retter der Nation im Sinne von, wir bauen die Festung Österreich oder Make America Great Again und ähnliches, sondern dass man wirklich ganz ehrlich sagt, also das wird ja jetzt auch gemacht, soweit ich das also mitkriege als Medienbeobachterin und Konsumentin. Wir haben jetzt dieses Budgetloch, daran ist die letzte Regierung zur Verantwortung zu ziehen, aber jetzt müssen wir damit irgendwie umgehen. Das wird Zeit brauchen, das wird alle treffen. Und da jetzt nicht irgendwas zu versprechen, aber man bemüht sich und man will das sozial ausgleichen und so und so und so. Also, dass man da in Diskussion kommt.
Die Elemente, die Sie eben mit Ihrem Werkzeugkoffer der Diskursanalyse aufgezeigt haben, die den Rechtspopulismus oder das Sprechen des Rechtspopulismus auszeichnen, die zielen ja auf Disruption, kann man sagen, haben Sie eben dargestellt. Und letztlich, das ist auch unsere Empfinden, deswegen sprechen wir miteinander heute auch hier im Rahmen dieser Podcast-Reihe, hat das Potenzial, den sozialen Frieden zu gefährden auf Dauer. Jetzt vielleicht am Ende, vielleicht hätten Sie 2, 3 Ideen, was kann denn jede Einzelne tun in seinem eigenen Sprachverhalten, in seinem Kommunikationsverhalten, um dem entgegenzuwirken?
Also ich glaube, man muss einmal zur Kenntnis nehmen, dass wirkliche Interaktion oder ein wirkliches Gespräch nur dann möglich ist, wenn man eine bestimmte Vertrauensbasis geschaffen hat. Das heißt, Polarisierung vermeiden, ja, weil wenn man nur mehr emotionsgetrieben miteinander spricht und nur mehr eine Position sich verfestigt, dann wird das nicht möglich sein. Also das ist, denke ich, wichtig, dass man sich dessen bewusst ist und versucht, also die Emotionen zumindest zu begreifen, die man einem Gegenüber hat, und vielleicht kann man sich davon distanzieren, oder wenn die zu stark sind, würde ich also gar nicht versuchen, mit anderen ins Gespräch zu kommen. Die Polarisierung kann man vermeiden, wenn man nicht generalisiert. Also wenn ich immer nur über die Russen und die Ukrainer und die Israelis und die Palästinenser und die Amerikaner und ich weiß nicht, kann man das jetzt fortführen, rede, dann ist das falsch. Das ist einfach falsch, das sind Trugschlüsse, weil man so tut, als wäre eben eine Nation homogen. Das ist sie nicht, als wären sie alle derselben Meinung, sind sie auch nicht. Und daher versuchen, differenziert miteinander zu sprechen und nicht solche platten Stereotype zu gebrauchen. Und ich finde das ganz wichtig, wenn es eben um so emotionalisierte Themen geht. Dritter Punkt, die Suche nach dem Schuldigen bringt auch nichts. Also man kann zwar diese Blame Games spielen, bringt einen nicht weiter. Es ist Verantwortung, also die Verantwortung jemanden zuschieben ist okay, aber dann sollte es ja konstruktiv weitergehen. Also der Versuch, miteinander etwas Neues, Sinnvolles zu bilden oder zu finden oder Vorschläge. Man wird die Welt nicht retten. Niemand von uns kann das alleine. Aber man kann also für sich und für die Umgebung kleine Schritte setzen. Das vierte ist auch, dass man mit Menschen spricht, wo man eben solche Vorurteile hat oder sich deren bewusst ist. Jeder von uns hat Vorurteile, ja. Niemand ist vorurteilsfrei. Also, dass man mal versucht zu verstehen, wie gesagt, ich wohne im 10. Bezirk, warum viele Frauen ein Kopftuch tragen. Also vor allem auch junge, nicht? Wo ich mir oft denke, jetzt ist heiß, denen muss ja so schrecklich heiß sein. Warum gehen sie so herum? Wenn ich dann mit denen spreche in so einem Raum, auch einem geschützten Raum bei so einem Gespräch und verstehen will, dann geht es einmal um Erklärung und Akzeptieren und dann kann man ja irgendwie das ausloten. Ich denke, all dies hilft, wenn man einmal auch reflektiert und sich manchmal zurücknimmt, auch nicht sofort alles sagt. Ja, also das spielt bei den Social Medias, glaube ich, so eine Rolle. Ich nenne das immer irgendwie, dass man versucht, diese Schnelligkeit, in die wir alle jetzt schon hineinsozialisiert sind, ein bisschen zu verändern. Ja, also das meine ich eben, dass man ein bisschen sich zurücklehnt, ein bisschen Zeit zum Nachdenken sich nimmt und dann erst wieder ins Gespräch eintritt oder ein Posting wegschickt. Dieses Entschleunigen, ich finde das ganz wichtig, ja, weil man also einfach sehr irrational manchmal sofort handelt. Und wenn man eine Nacht drüber schläft, dann würde man vielleicht ganz anders handeln. Also man muss ja auch nicht diese Beschleunigung mitmachen immer. Ja, das sind so kleine Überlegungen, die ich mir mache, die aber doch, also begründet auch auf den Analysen, aber jetzt umgesetzt in den Alltag, sehr helfen.
Das schreibt uns die Linguistin und Diskursanalytikerin Ruth Wodak in unser Hausübungsheft. Vielen Dank dafür. Wenn Ihnen daheim dieser Podcast und diese Sendung gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn Sie uns weiterempfehlen und wenn Sie uns als Hörerinnen und Hörer treu bleiben. Zu hören gibt's uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und monatlich auf Radio Orange. Alle Infos zu dieser Folge und natürlich auch alle vorherigen Folgen und Staffeln gibt's unter ksoe.at/podcast. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Henning Klingen,
Markus Schlagnetwelt,
Ruth Wodak.
Der Sozialkompass. Ein Podcast der Katholischen Sozialakademie Österreichs über gesellschaftliche Herausforderungen und Lösungswege.